Gleiche unterstreichen, was mir so wichtig ist, heute in dieser Predigt, wichtig für uns geworden, für euch, und wenn ich euch predige, predige ich auch mir. Ich bin kein Stück besser oder weiter als jeder einzelne von euch, ich stehe in dem gleichen Kampf und in dem gleichen Spannungsfeld wie jeder von euch. Und es geht heute um unseren Glauben, und ich habe in meiner E-Mail geschrieben, wo ich euch eingeladen habe, heute zu kommen, dass ich besonders die Fragen aufgreifen werde und möchte, die eigentlich regelmäßig in uns bohren. Wenn wir beten und unmittelbar nach unserem Gebet, vielleicht einen Tag später, wird die Situation nicht besser, sondern es wird schlechter. Und wie gehen wir dann um? Wie erschüttert das unseren Glauben? Wie gehen wir damit um? Glauben wir falsch? Glauben wir verkehrt? Sind wir zu religiös? Was ist verkehrt? Und ihr habt mir ein wunderschönes Buch geschenkt. In diesem Buch habe ich jetzt schon ein paar Mal drin richtig geackert. Gott ist nicht tot, von Pastor Rice Brooks, von Every Nation. Mittlerweile gibt es ja auch einen Film dazu, den habt ihr mir auch geschenkt. Ich war so frei und habe mir den mittlerweile auch angeguckt. Das ist sehr ermutigend, und hier sind sehr, sehr, sehr viele Informationen drin, und es ist sehr philosophisch ausgerichtetes Buch. Gott ist nicht tot, setzt sich auseinander mit Materialisten, mit Naturalisten, mit Philosophen, mit Atheisten, also Philosophen jeder Art, und hat eine Fülle von Argumenten gesammelt, auch für und gegen den Glauben. Und letzten Endes, ihr Lieben, ist Glaube Kampf. Glaube ist Kampf, und Glaube ist mit Anstrengung verbunden. Ich muss meinen Glauben verteidigen, fast täglich. Ich muss begründen, warum ich glaube. Ich muss begründen, warum ich verschiedene Überzeugungen habe. Dort, wo ich bin, ihr wisst ja, ich arbeite, so wie die allermeisten von euch, ziemlich jeder von euch, eine Arbeit hat, wo er für bezahlt wird. Und wenn in unserer Gesellschaft sind nun mal die Gedanken so, ich bezahle dich, ich bekomme von dir. Das ist knallhart, das ist so im Kapitalismus. Es wird Leistung erwartet, dafür wird bezahlt. Und das ist der Wortschatz, das ist die Haltung. Und deswegen, ja, sind wir allermeist hier abhängig von Finanzen, von Arbeitgebern, und wir kennen Gespräche am Arbeitsplatz, außerhalb des Arbeitsplatzes, wenn es um unseren Glauben geht, wir müssen ihn verteidigen. Ich muss ihn jedenfalls verteidigen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich vermute mal ganz genauso. Ich habe euch Bibelstellen mitgebracht, ein paar zunächst vorab, und dann möchte ich dafür bitten, dass dieses Wort wirkt aus diesen Stellen, und dann will ich eintauchen und versuchen, die Frage zu beantworten. Und ich möchte gleich vorab auch sagen, Gefallen tun meinen lieben Bruder Sergei Kaljuk, er hat gesagt, bitte sag gleich morgen am Anfang, ich predige auch über die Antworten zu dieser Frage am 22. November. Also wenn Sergei dran ist, am 22. November, er predigt auch zu diesen Fragen. Halleluja. 1. Korinther 9, Vers 27. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Boah, Paulus. Er muss sich meinem Willen fügen, mein Körper. Denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst untauglich sein. 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Wir aber haben uns für den Tag entschieden und wollen wach, nüchtern und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Wir reden ja nicht von einem Kampf mit Waffen, mit Schwert, sondern einem geistlichen Kampf. Wir brauchen den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den Kampf des Glaubens, Ausrufezeichen. Erringe so das ewige Leben. Dazu hat Gott dich berufen. Und das hast du von vielen Zeugen bekannt. Nicht wahr? Nicht wahr? War doch mal der Tag. Da hast du und ich haben das bekannt. 1. Petrus 2, Vers 11, meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Deshalb bitte ich euch eindringlich, den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Es geht in diesem Kampf um euren Glauben. Dieser Kampf ist anstrengend. Er ist sehr anstrengend. Das merken wir beim Gebet und Fasten. Manchmal sind sie da, manchmal sind 22 da. Und manchmal beim Gebet zu dritt, wenn wir es haben.
Beten und Fasten sind nicht Veranstaltungen, wo
die Massen kommen.
Aber ich habe auch festgestellt,
es kamen doch
zeitweise
ganze Menge mehr,
dass ich rasch war,
die Pfanne kamen.
Und wir haben auch festgestellt, an einem Abend,
bei dem Gebet und bei dem Fasten,
auch wenn wir uns vortragen,
da will ich sagen, es geht sicherlich um Gott.
Aber
geht es nicht erst um dich und mich und mich,
wenn wir da sitzen?
Es geht nicht um dich und mich,
dass wir das über mir gelernt haben,
zu überwinden in unserem Glauben
zu kommen,
auch wenn es gar nicht danach ist,
nach neun Anwesenheit
irgendwo bei einem Arbeitgeber,
vielleicht zu Ärger
zu Hause.
Und dann abends da
reinsetzen,
halb zum Gebet und
irgendwas.
Vielleicht noch mit einem frommen
Siegerlächeln
und dann mit einem frommen religiösen
Blick
und dann beten und fasten.
Ihr Lieben, aber genau danach geht es Gott.
Genau nur so.
Und nur so
diese Überwindung
in unserem Leben.
Mit diesem,
ich will nicht gleich gleichzeitig sein,
was die Last des anderen ist.
Mit dieser Motivation hinzugehen.
Und sich im Grunde innerlich verändern zu lassen.
Die Welt sagt, wir sollen den inneren Schweinehund überwinden.
Genau das zu tun.
Sein Fleisch niederzubringen,
das sind das ihm bestellen.
So verstehe ich das, was ich gehört habe.
Was ich eben vorgelesen habe.
Und ich möchte ganz kurz für das Wort Gottes beten.
Wir haben auch einmal mehr wieder festgestellt,
das Wort Gottes ist Kraft.
Apostel Paulus sagt, das war mein Konfirmationsspruch,
Römer 1, Vers 18.
Ich schäme mich des Evangeliums nicht,
denn es ist mir eine Gnade Gottes.
Und das Evangelium ist eine gute Nachricht,
eine gute Botschaft.
Und eine gute Nachricht besteht aus
Worten.
Das Wort Gottes
ist die gute Nachricht.
Die Versöhnung mit dem lebendigen Gott, mit unserem Schöpfer.
Und Paulus sagt, es ist mir eine Gotteskraft.
Und ich darf mit Paulus sagen, mir ist es auch eine Gotteskraft geworden.
Und immer wieder und jeden Tag.
Und ich tue gut dran, wenn ich das übe und trainiere,
mit euch zusammenzukommen.
Am Dienstagabend insbesondere.
Ich bete ja schon seit Monaten dafür, dass ich Dienstagnachmittag frei bekomme,
dass ich diese Kurzandacht wieder machen kann im Café, wie wir sie hatten im Frühstücksraum damals, als wir noch in den alten Reihen waren.
Himmlischer Vater, ich bitte dich in Jesu Namen, dass du dieses Wort kraftvoll durch deinen Heiligen Geist in unsere Herzen senkst
und dass dieses Wort die Veränderungen bringt, Herr, in unseren Herzen, die wir brauchen, damit wir die Männer und Frauen werden, Herr, dieser Zeit, in die du uns hineingerufen hast.
Wir hatten keine Auswahl gerade.
Wir konnten das nicht entscheiden, dass wir genau jetzt hineingeboren wurden,
in diese Zeit mit diesen Entwicklungen und diesen Herausforderungen.
Es war dein Ratschluss.
Es war von dir so verfügt.
Und wir brauchen deine Hilfe, Heiliger Geist.
Wir brauchen diese Kultivierung unseres Glaubens.
Wir brauchen die Kraft dieses Glaubens von dir an dich und an deine Zusagen und Verheißungen.
Und hilf uns, Herr, dass das, was wir predigen und verkündigen,
Gott, dieses dein Wort, dass es nicht nur für uns hier gilt,
Gott, die wir hier im Trockenen sitzen, im Warmen, im Frieden, ohne Raketen, ohne Bomben,
sondern dass dieses Wort auch gilt für die Flüchtlinge, die kommen und die das hören.
Diese Botschaft muss die gleiche sein.
Herr, es ist kein schön geredetes Evangelium,
es muss die gleiche Botschaft sein, himmlischer Vater.
Das bitte ich dich, Heiliger Geist, tu dieses Werk an uns,
auch an mir, in Jesu wunderbarem Namen. Danke, Herr. Amen.
Ihr Lieben, und wir brauchen dieses Evangelium, wir können es gar nicht oft genug hören, deswegen ist es so wichtig, dass wir in Veranstaltungen kommen wie Gebet.
Deswegen ist es so wichtig, dass wir Predigten hören.
Vielleicht zu Hause im Wohnzimmersessel, geht auch alleine, wenn man Prediger anhört, einen guten.
Aber das Schönste, das Beste, das Wertvollste ist,
mit Männern und Frauen zusammen zu sein, die auch diesen Weg gehen und auch glauben.
Da bekomme ich die größte und die stärkste Ermutigung, wenn ich sehe, andere glauben auch.
Andere beten auch.
Für mich ist die stärkste Ermutigung eine der kraftvollsten, wenn ich im Gebet sitze mit anderen zusammen und ich höre, wie sie ihre Bitten Gott vortragen.
Und es mir nicht gleichgültig ist, wer was bittet, sondern ich in meinem Herzen einen Drang spüre,
bitte Herr, erhör ihr Gebet, erhör sein Gebet.
Es ist etwas, das, was Gott in mein Leben hineingewebt hat, was vorher nicht der Fall war. Mein Leben davor als Christ war, also ich sage gleich wann davor, das war anders. Das war nur ausgerichtet auf meine eigenen Wünsche, auf mein eigenes Wohlergehen. Herr, ich mich meiner mir. Herr, segne diese vier. Ich will den vollen Segen, Gott. Wir haben damals nach unserer Bekehrung 1981 am 9. September, wir haben keinen Gottesdienst ausgelassen. Damals gab es Bibelstunden. Wir haben keine Bibelstunde ausgelassen. Wir haben gebetet. Ich habe für mich gebetet. Ich habe es ja nicht an der, ja Gott, jetzt, ich bin ein Neugeboren. Ha, Halleluja, ja Gott, dann segne mich. Und was eingetreten ist, ihr Lieben, ein paar Jahre hat er mich tatsächlich gesegnet. Er hat mich so gesegnet, dass ich selber den Segen, ich habe es euch schon ein paar Mal gesagt, gar nicht verkraften konnte. Wenn du einen Scheck in der Hand hältst mit 1,4 Millionen und den musst du nur durch zwei teilen, dann darf ich verstand die Welt nicht. Ich habe nur gesagt, danke Gott, danke Gott, danke Gott. Ich bin abends heimgefahren, als es dunkel war, weil ich im Auto geweint habe vor Freude, warum Gott mich gesegnet hat und nicht den rechts und links neben mir in der Gemeinde. Und dann habe ich festgestellt, wow, Gott segnet mich weiter. Ich habe weiter gebetet, Herr, mehr, mehr, mehr. Und es kam mehr, mehr, mehr. Bis ich dann an den Punkt kam, wo ich gesagt habe, Gott, all das, was ich jetzt habe, Herr, es erfüllt mich nicht. Ich gebe dir das alles wieder. Das habe ich jetzt ein paar Mal vergessen, die letzten Male zu sagen. Ich gebe dir das alles wieder. Als dann der Verlust kam, unsere Existenz, ja, ne, ein paar Jahre später nach diesem Gebet, hat nicht lange, ein paar Monate später nach diesem Gebet, wo ich gesagt habe, Herr, ich möchte diese Erfüllung. Schön, vielen Dank Gott für alles, aber das erfüllt mich nicht. Erfüll mich bitte. Und dann kam der Verlust der Existenz und ich fühlte mich, ich habe dieses Bild gesehen, jetzt das allererste Mal in meinem Leben, letzte Woche im Gebets- und Fastentag, ich fühlte mich wie dieser, ich sah plötzlich so während dem Gebet so den Feind vor mir, die Bedrohung vor mir. Wisst ihr, wenn du plötzlich von allem oder von sehr, sehr vielem plötzlich nichts mehr hast, du lebst noch in einem Haus mit 300 Quadratmetern, aber du weißt, es ist weg. Es wird dir, nächste Woche musst du die Schlüssel übergeben, du musst das Haus leergeräumt haben, alle Möbel verschenkt oder verkauft haben, du brauchst eine neue Unterkunft, du weißt nicht wohin, du hast drei Kinder, eine liebe Frau und einen Hund und es ist grausam. Wenn dir dann deine Brüder und Schwestern sagen, du, ich bete für dich. Ich bete für dich. Und dann gehen sie. Und du sagst, ja, danke, aber es das Leben. Wie kriege ich mein Heute zu Ende? Wie kriege ich, es kommt Angst in dich rein. Ich will euch nicht Angst machen heute Morgen, aber ich will euch die Situation beschreiben, wie es ist, wenn man so total in die Enge gedrängt ist. Und ich weiß, ihr Lieben, dass das jedem Einzelnen bevorsteht oder dass das jeder Einzelne von euch schon durchgemacht hat, der wirklich von Gott mehr will, der alles will. Dann bist du plötzlich in die Enge gedrängt und du kannst gerade noch atmen. Ich war wie im freien Fall, fühlte ich mich, und ich habe nach ein paar Wochen gebetet. Ich habe, bitte Gott, lass mich aufschlagen, dass das endlich aufhört, dieses Gefühl des freien Falls. Ich habe mir so sehr gewünscht, mir den Kopf am Nachttisch anzustoßen, um dann vom Schmerz wach zu werden und festzustellen, es ist ein Traum. Es war kein Traum. Und da hinein, ihr Lieben, sehe ich dieses Bild letzte Woche, als ich so wie an die Wand gedrängt war, aus so einem Degenfilm. Der Widersacher war mit dem Degen, hat mich bedroht und die Klinge war hier, die Degenspitze. Und ich war völlig, völlig wehrlos. Ich hatte keine Möglichkeit mehr, mich zu verteidigen. Und ich sehe in diesem Bild, ich spüre diese panische Angst, die ich damals hatte, für einen ganz kurzen Moment. Und ich spürte, wie der Gegner mich auslöschen will. Und ich sehe es an seinen Augen. Er drückt zu, aber er löscht mich nicht aus. Er kann es nicht. Irgendeine Kraft verhindert, dass er mich auslöscht. Und plötzlich spüre ich, weiß ich, es ist der lebendige Gott, der verhindert, dass mit mir Schluss gemacht wird. Und plötzlich weicht dieser Angst, ich schaue dem Feind in die Augen, weicht eine Gelassenheit und ein ganz tiefes Vertrauen. In diesem Moment, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, mein Gott lebt und er ist da. Halleluja. Und dieses Vertrauen, das wurde damals in mich hineingearbeitet. Und dieses tiefe Vertrauen, ihr Lieben, das bleibt dann aber nicht beständig die nächsten Jahre automatisch. Ich sage dir, dieses tiefe Vertrauen und alles, was damit zusammenhängt, das muss gepflegt, das muss kultiviert werden. Das sind die Bibelstellen, die ich gerade vorgelesen habe, die Paulus erwähnt, dass unser Glaube ein Kampf ist. Ich sage nachher noch ein paar Bibelstellen, ihr Lieben, dass unser Glaube auch Kraft ist. Und die kommen nachher zum Abschluss sozusagen meiner Predigt. Ich wollte euch nur kurz beschreiben, was in einem vorgeht, wenn man bittet, dass dieses Haus doch gerettet wird, unsere Zuhause, unsere Existenz. Die einen Brüder sagten, bete dafür, dass du es behältst, dass man es dir nicht wegnimmt. Die anderen sagten, lass es los, vertraue dem Herrn. Und dann bist du so hin und her. Und ich sag dir, du kriegst die gleichen Ratschläge für deine Situation. Ja, egal in welcher du jetzt gerade bist, wo du so, ja, ob sind es kranke Angehörige, ich weiß nicht, was es ist, bete oder vertrau Gott. Ja, und du willst es gerne ändern. Und du weißt, du bist doch gläubig. Ja, warum tut dann Gott das nicht? Er hat es doch früher gemacht. Er hat es bei meinem Bruder, bei meiner Schwester eingegriffen. Hier hat er geheilt, dort hat er geheilt. Ich habe es gehört, ich habe es gesehen. Ich glaube es ja auch. Was mache ich falsch? Liegt es an mir? Welche Fehler mache ich? Bete ich nicht genug? Faste ich nicht genug? Diese Fragen kommen. Und ich sage dir, nee, das... Und da kommt dann die Verwirrung rein mit der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist über allem. Ich kann ja mich zurücklehnen. Es ist die Gnade. Es fällt mir alles zu. Ja, die Gnade Gottes hat alles bezahlt, hat alles erledigt. Aber die Gnade Gottes tut eins nicht, uns den Glaubenskampf ersetzen. Die Gnade Gottes ist es, aus der der Heilige Geist mich inspiriert, meine Argumente zu finden, dort wo ich bin, und zu vertreten, warum ich vielleicht diesen oder jenen einstelle oder warum ich diesen oder jenen entlasse. Und wenn das dann mit Glaubensgrundsätzen in Zusammenhang gebracht wird, mit meinen christlichen Überzeugungen, dann muss ich argumentieren. Und es ist die Gnade Gottes, die mir diese Kraft gibt, ihr Lieben. Aber den Kampf, den habe ich ganz alleine. Und diese Glaubenshaltung zu kultivieren, das tue ich nicht, wenn ich mich zurückziehe, weil ich frustriert bin, weil ich schon so lange bete, dass diese und jene Veränderung eintritt im Leben meiner Lieben, im Leben, ja, in meinen Umständen. Und das ist eigentlich die Reaktion, die sehr häufig passiert in den allermeisten Fällen. Deswegen habe ich so aufgerufen, bitte zu kommen, dass man sich dann zurückzieht. Man igelt sich ein. Und es entsteht eine gewisse Bitterkeit gegen Gott. Sag, warum lässt du das zu? Es tut so weh zu sehen, wie meine Angehörigen leiden. Es tut so weh, immer wieder zu sehen in diesen Umständen, dass ich da nicht rauskomme, dass sich das nicht verändert. Es tut so weh und dann drehst du dich mit deinen Gedanken im Kreis und sagst dir, ach, ich weiß nicht, ob das alles so stimmt, das mit dem Wort Gottes, ob die Religion, ob die Sichtweise so stimmt. Ich sag dir, sie stimmt und sie ist wahr. Aber eins wird dir nicht abgenommen. Eins erwartet Gott von dir und von mir, die Disziplin, unseren Glauben zu kultivieren. Ich bin so dankbar, dass ich das hier gelesen habe in dem Buch. Gegen Ende des Buches schreibt Pastor Reis-Brooks: Die Mehrheit derer, die sich von Christus abwenden, tun das nicht, weil sie Beweise vermissen, sondern weil sie sich nicht genug anstrengen. Sie hören einfach auf, es zu versuchen, oder andere Menschen hören auf sie, sie erreichen zu wollen. Es ist viel einfacher, in der Finsternis zu leben als im Licht. Auch Apathie und Gleichgültigkeit anderen gegenüber sind leichter als das Gegenteil. Es ist natürlich leichter, mich zu Hause vor den Fernseher zu setzen, zum Beispiel einen schönen Film anzugucken. Ich gucke gerne Movies, ja, anstatt mir irgendwie vielleicht die Gebetsanliegen von anderen anzuhören. Leichter ist es. Aber schöner ist es nicht für mein Glaubensleben, weil mich das motiviert, wenn ich höre, wie andere bitten und beten. Und wenn ich dann nach Wochen, Monaten, manchmal nach Tagen, aber in der Regel nach Wochen und Monaten höre, Gott hat eingegriffen, sage ich, oh Gott, danke. Das tut mir gut, wenn Gott da eingreift, in diesem Leben und in jenem, in eurem Leben, das tut mir gut. Das pflegt, das stärkt meinen Glauben. Ihr Lieben, und wir haben einen enormen Ruf. Wir haben eine enorme Bestimmung. Ich will euch eine Geschichte vorlesen. Wisst ihr, und das Evangelium hat so viel verändert schon auf dieser Welt. Und da will ich euch mal kurz den Blick drauf führen. Fidschi-Inseln. 1844 ein gewisser Hastings besucht die Fidschi-Inseln. Er stellte fest, das Leben dort war nicht sehr voll, nicht wertvoll erachtet, das Menschenleben, und es wurde wenig wertgeschätzt. Für $7 konnte man einen Menschen oder eine Muskete kaufen. Das war weniger als der Preis für eine Kuh. Nachdem man den Menschen gekauft hatte, konnte man ihn für sich arbeiten lassen, ihn auspeitschen, ihn hungern lassen oder aufessen, ganz wie man wollte. Und viele taten Letzteres. Hastings kehrte einige Jahre später zurück und stellte fest, dass der Wert des Lebens enorm gestiegen war. Man konnte nicht mehr für $7 einen Menschen zum Schlagen oder Aufessen kaufen, noch nicht einmal mehr für $7 Millionen. Warum? Was war geschehen? Weil es über die gesamten Fidschi-Inseln verstreut 1200 christliche Kirchen gab, wo das Evangelium Christi verkündet worden war und den Menschen war beigebracht worden, dass wir nicht uns selbst gehören, sondern dass wir teuer erkauft worden sind, nicht mit Silber und Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. Und plötzlich hat der Mensch einen Wert bekommen in den Augen der Bewohner auf den Fidschi-Inseln. Das Evangelium, 1200 christliche Kirchen. Ihr Lieben, das ist nicht ein Pastor, das ist nicht ein charismatischer Überflieger, ein Prediger. Das sind, ich sage jetzt einfach mal, ich habe es nicht abgezählt, das wäre eine Sache für Folger, der ist so gut im Recherchieren. 1200 Pastoren, vielleicht 600, wenn einer zwei Gemeinden hat. 1200 Männer und Frauen. Männer und Frauen, du, solche wie du und ich, aus Fleisch und Blut. Die aber so erfüllt waren vom Evangelium, von der Wahrheit und der Kraft des Glaubens, dass sie gesagt haben, das darf ja nicht wahr sein, als sie das gehört haben von Hastings. Was für $7 Menschen kaufen und aufessen, schlagen, prügeln und versklaven? Na, das hört sich auf. Die brauchen das Evangelium. Frauenrechte, ihr Lieben, hier in Deutschland, auch hier im Mittelalter, Frauenrechte, das war ganz schlimm. Der Autor schreibt von einer Zeit, als er in Algerien gelebt hat, wir reden ja doch regelmäßig und viel, vielleicht gerade jetzt auch in diesen Tagen, über die Frauenrechte, gerade unter dem Islam. Vermummt, verhüllt, haben nichts zu sagen, werden geschlagen und geprügelt. Auch Algerien, ich war nie in Algerien, ich war viel in Tunesien früher geschäftlich. Aber in Algerien gilt ja nun auch mittlerweile als unter den arabischen Ländern als fortschrittliches Land. Damals war es so, schreibt er hier, er hat eine Weile mit seinen Eltern dort gelebt in Algerien, als sein Vater beruflich für eine amerikanische Ölfirma dort war. Im Zentrum der internationalen Diskussion steht heute, wie die islamische Welt Frauen behandelt. Es fehlt den Frauen an Rechten und sie werden dazu gezwungen, sich in Gewänder zu hüllen, die ihren Körper verbergen. Viele muslimische Frauen übernehmen diesen Lebensstil freiwillig. Doch für treue Anhänger besteht die Möglichkeit einer Entscheidung gar nicht. Während meiner Jugend lebte ich eine Zeit lang mit meinen Eltern in Algerien. Uns wurde berichtet, dass man die Frauen stets zwang, hinter den Männern zu gehen. Die einzige Ausnahme waren Kriegszeiten, in denen Landminen versteckt wurden, die für die auf sie traten, eine große Gefahr darstellten. In diesen Zeiten durften die Frauen vorne gehen. Wahnsinn! Ja, das liest sich hier in dem Buch Algerien. Er sagt, in meiner Jugendzeit, wie alt ist Pastor Rice? Mitte 50? Dürfte sein, ne? Okay, da war er vor 40 Jahren. Ihr Lieben, das ist heute nicht anders in anderen Teilen, in ganz streng muslimischen Ländern. Und das geht nicht um einzelne Frauen, es geht um Millionen. Während wir hier sitzen, uns des Evangeliums erfreuen, uns überlegen, gehen wir zum Fasten und beten oder nicht, oder naja, oder was macht Gott in meinem Leben? Wir haben es sehr bequem, ihr Lieben, und die Versuchung und Verführung hier, es bequem und leicht zu haben, ist unser größter Feind. Preis dem Herrn. Gott ist gut. Er gibt immer wieder Gnade und erinnert uns daran, was eigentlich los ist. Es war das Evangelium und es ist bis heute das Evangelium, was den Frauen Rechte erstritten hat in vielen demokratischen Staatsformen. Ich weiß nicht, ob Demokratie die richtige Form ist, aber jedenfalls unter der Verbreitung des Evangeliums bekamen Frauen Rechte. Ich möchte euch noch ein ein anderes Beispiel vorlesen über, ja, noch vielleicht noch eins zu, wie es in China war. 1776 schreibt Adam Smith in seinem Buch mit dem Titel Untersuchungen über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker. Er schreibt, wie es in China war. In allen großen Städten Chinas werden manche Babys nachts auf der Straße ausgesetzt oder wie Hundewelpen ertränkt. Man sagt sogar, dass die Ausübung dieser grässlichen Pflicht der erklärte Beruf ist, durch den manche Leute ihren Lebensunterhalt verdienen, im Ertränken von Kleinkindern. Das ist 200 Jahre her, bevor irgendein Einfluss Jesu Christi auf China durchzudringen begann. Mittlerweile wissen wir, gibt es viele Gläubige in China. Wir wissen, dass viele Missionare das mit Blut bezahlt haben. Aber wir wissen auch, mittlerweile hat sich das Evangelium dort verbreitet und mittlerweile bekommen diese christlichen Grundwerte die Stellung von Frauen, von Kindern, auch in China, auch unter diesem Geist Raum, und es wird langsam nach und nach abgeschafft und zerbrochen. Ihr lieben Gott und braucht dich und mich. Der liebe Bruder Behringer, Helmut Behringer, heute ist er nicht da, hat mir gesagt, das hat mal neulich so einen Spruch gemacht, den habe ich selber schon ein paar Mal hier zitiert, das hat mir so gefallen. Wir sind die Arme und die Hände und die Beine Jesu. Durch uns und der Mund, durch der Lautsprecher, durch uns wird das Evangelium, wird die gute Nachricht weitergegeben. Durch uns wird dem, der hinfällt, aufgehoben, aufgeholfen, hoffe ich. Okay, es sind wir, die wir da draußen Antworten geben können, wie man mit Flüchtlingen umgeht. Und ich möchte all denjenigen zurufen, ja, wir haben eine ganze Menge von Pädagogen hier sitzen, Leute, die pädagogische Studien abgeschlossen haben. Immer wieder, ich möchte auch heute wieder daran erinnern, möchte sagen, ihr gehört, Mädels wie Männer, wie Jungs, ihr gehört in die Gesetzgebung. Dort nach München in die Staatskanzlei oder nach Berlin. Dort, um zu verhindern, dass dumme, verrückte Erziehungsgesetze bahnbrechen, sondern dass hier der Geist Gottes, dass das der Geist des Evangeliums, der Geist des Neuen Testaments, dass der verhindert, dass verrückte Gesetze, Bildungsgesetze umgesetzt werden und überhaupt erst entstehen. Es ist deine Stimme, die gebraucht wird. Das Gleiche gilt für die Juristen unter uns. Heute sehe ich keinen im Moment, aber vielleicht ist da doch einer da. Mitzumachen in der Gesetzgebung. Setz deine Freizeit ein. Es geht nicht nur um mich, um meine Segnung. Es geht um den anderen, es geht um den neben mir. Und es geht um mein Engagement für den rechts und links neben mir. Wie ich erlebe und sehe und spüre, wie Gott in seinem Leben wirkt, das verändert mich. Das stärkt meinen persönlichen Glauben. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Dann möchte ich mit den Beispielen an der Stelle schließen, ihr Lieben. Und zwar die Kinderrechte. In der Antike war es so, dass die Kinder überhaupt keine Rechte hatten, über viele Jahrhunderte. Kinder und Schwache, die waren fast wie Freiwild. Was ich selber nicht wusste, im Römischen Reich, da wurden die Mädels sogar schon vor der Pubertät wurden sie verheiratet. Das muss man sich mal vorstellen. Sie hatten überhaupt keine Rechte. Kinder wurden missbraucht für Pornografie, auch heute noch. Heute ist das auch noch so. Aber damals, da war es gang und gäbe. Erst als die Religion, ich glaube, es war Kaiser Konstantin, will ihn damit nicht verherrlichen, also er hat auch etliche Blindflecken gehabt, aber er hat die christliche Religion zur Staatsreligion erklärt. Vorher hat man, glaube ich, die Sonne angebetet. Erst als das passiert ist, als das Evangelium in die Köpfe der Römer ist und derer, die zum Römischen Reich gehörten, erst dann und als gepredigt wurde die Bibelstellen über die Bedeutung des Kindes, wo Christus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, oder wehe einem, der den Glauben eines Kindes zerstört oder der auch in einem Erwachsenen oder wer diesem Kind ein Leid antut. Es ist ihm, wie war das mit dem Mühlstein? Es ist besser, ihm wird ein Mühlstein um den Hals gelegt und er wird versenkt im Wasser. Erst als diese Gedanken und diese Botschaft aus dem Neuen Testament des auferstandenen Christus langsam das Römische Reich durchsickert haben und die Verantwortlichen vor allen Dingen im Römischen Reich, wurde das abgeschafft. Plötzlich bekamen die Kinder einen Wert. Bei uns hat es noch gar nicht, ist es noch nicht allzu lange her, 150, 200 Jahre, als die Kinder noch in Bergwerken gearbeitet haben bei uns. Wie wurde das aufgelöst und wie wurde es abgeschafft? Durch das Evangelium, durch die Verbreitung des Evangeliums, durch die Verbreitung des Neuen Testaments. Dank Gutenberg, der die Buchpresse erfunden hat, die Buchdruckerei, damit konnten Bücher und auch die Bibel verbreitet werden. Und die Bibel wurde verbreitet in Windeseile und es konnten nicht mehr nur die wenigen Intellektuellen lesen, die vielleicht Latein konnten, Griechisch und Hebräisch, sondern plötzlich, sie wurde übersetzt durch Luther und dann wurde sie verbreitet. Und sie bildete auch die Grundlage für die Abschaffung der Sklaverei in Europa. Es war ein Wilberforce, dem auf dem Sterbebett mitgeteilt wurde, nach seinem jahrelangen Kampf gegen die Sklaverei, dieses menschenverachtende System, wo systematisch Menschen mit ganze Schiffsladungen nach Europa geholt wurden oder in Kolonialländer und wurden einfach versklavt. Und auf dem Sterbebett hat man ihm gesagt, so, Mr. Wilberforce, das Parlament hat beschlossen, mehrheitlich, die Sklaverei wird abgeschafft. Und trotzdem hat es 30 weitere Jahre gedauert, bis die Sklaverei in Amerika abgeschafft worden ist. Aber wisst ihr, warum es so lange gedauert hat? Oder andersrum? Wisst ihr, warum es abgeschafft wurde? Es war ein Wilberforce mit seinen Freunden und ein Wilberforce, der hatte seine Kämpfe, der hatte Anfechtungen, der hatte Krankheiten, der hatte Niederlagen. Aber er hat irgendwo gelernt, ich war nicht bei ihm, seinen Glauben zu trainieren, seine Glaubenskraft zu trainieren, seine Glaubensüberzeugung. Ich bin mir sicher, er saß mit anderen zusammen, hat gebetet. Er saß auch mit anderen zusammen, hat gebetet und gefastet. Unser Glaube an Gott ist kein Schlaraffia. Ich bete und Gott erfüllt. Die gebratene Taube kommt angeflogen. Wir haben die Gnade, wir haben die Fülle. Ihr Lieben, aber wir brauchen, unser Preis dafür ist, wir müssen uns diesem Kampf stellen, dem Glaubenskampf, sagen, ich komme, ich mache mit. Ich sage euch, es ist irgendwie so, obwohl ich mich einerseits gerne auf die Couch lege und faulenze, liebe ich es auf der anderen Seite zu sagen, nee, da gehe ich jetzt hin. Ich gehe lieber jetzt heute Abend erstmal 2 Stunden ins Gebet mit meinen Freunden und meiner Frau, weil ich weiß, es verändert mich. Und diese Veränderung, nur diese Veränderung, ihr Lieben, die macht's, ob der eine oder andere von uns noch weiter rausgerufen wird in die Gesellschaft und hier und da und dort Dinge verändern kann. Und es ist nicht der Traum von ich möchte gern der Chef werden von einer Firma, das Gebet hatte ich nie gesprochen. Nie. Kann ich mich erinnern. Das war einfach nur Segnungen und ich war ja damals selbstständig. Und Gott hat gewirkt und ausgeschattet und ausgegossen. Aber das war es nicht und das ist es nicht. Was es wirklich ist, ist es, diesem im Glauben zu kämpfen und diesen Kampf durchzuhalten. Und den Halt hält keiner von uns alleine durch. Ich brauche euch, ihr braucht mich, wir brauchen uns. Und das ist die Wahrheit, ihr Lieben. Es ist anstrengend, Argumente zu entwickeln und zu finden. Es ist anstrengend, Gegenargumente zu erforschen und über die Atheisten nachzudenken, Materialisten, Naturalisten, wenn ich ihnen im Büro begegne oder in der Firma. Und es ist anstrengend, Dinge anhören zu müssen, die einem so gegen den Strich gehen. Es ist anstrengend, sich rechtfertigen zu müssen. Ja, es ist anstrengend. Aber eins habe ich auch gemerkt in den letzten, das sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst, dümmer bin ich nicht geworden die letzten 30 Jahre. Oder, Schatz? Bitte sag jetzt nichts Verkehrtes. Und all diejenigen, die ich hier näher kenne von euch, darf ich denen, solange ich sie kenne, darf ich ihnen bezeugen, ihr auch nicht. Also für euch da. Über 20 Mal steht im Neuen Testament, wer überwindet. Weißt du, du musst nicht überwinden die Widrigkeiten, die anderen Umstände. Es geht bei der Überwindung nur um eins, dein eigenes Fleisch, dein Ego, das, was in dir schreit, weg von Gott zu laufen. Das, was in dir schreit, dich nicht für Gott hinzugeben. Das, was in dir schreit, diesen Bibelvers nicht schon wieder zu lesen. Oder, ja, ich kann's. Ich habe einen Ausspruch gehört von einem Christen. Ich kann es nicht mehr hören. Du kannst es nicht mehr hören. Ich sag dir, warum du es nicht mehr hören kannst. Du kannst es deswegen nicht mehr hören, weil du bist bitter geworden. Du hast den Glauben aufgegeben. Ich kann dir zurufen, ich werde das am Ende machen, ich gebe jedem die Chance, das machen wir, damit es keiner sieht, am Platz, wo ihr seid, dass ihr wieder zurückkommt, dass ihr umkehrt, dort, wo ihr vielleicht aufgegeben habt. Denn es gibt nichts Wertvolleres, ihr Lieben, als zu glauben und zu überwinden, das eigene Fleisch zu überwinden. Das, was sich von Gott, was uns wegziehen will, das in die Zucht zu nehmen, zu sagen, nee, ich möchte zu Gott hin. Wisst ihr, wir haben viel über Wahrheit gesprochen, auch Wahrheit gebetet. Wahrheit ist eine Person. Wir haben auch über Fakten gesprochen, über Zahlen und Fakten oder auf Neuhochdeutsch Facts and Figures. Ist uns allen, allermeisten bekannt und vertraut. Das ist das eine. Die Wahrheit ist was anderes, aber die Wahrheit ist auch ist eine Person. Die Wahrheit ist Jesus Christus. Und hier wird es interessant, eine Person mit einer Person zu interagieren, das geht nur über Beziehung. Ich brauche die Beziehung zu dieser Person. Und hier innen drin, in mir, das sind so viele Elemente, chemische Vorgänge, alles Mögliche, was verhindern will, dass ich mich diesem Christus näher in meinen Gedanken, mit meinen Bekenntnissen, mit meinen Absichten und mit meinen Motiven. Es zerrt an mir und sagt, bleib hier, bleib in der Welt. Ich habe vorhin die Bibelstellen vorgelesen, das klingt so heilig mit den Versuchungen, mit den Verlockungen, mit den Verführungen. Es ist aber so real. Wir werden versucht, wir werden verlockt und wir werden verführt. Und deswegen ist es nicht an der Zeit für uns, die Flinte ins Korn zu werfen, aufzugeben, zu sagen, nee, da mache ich nicht mehr mit. Es passiert immer wieder, dass Leute aufgeben. Aber ich möchte euch sagen, gebt nicht auf. Überwindet das. Und der Schlüssel liegt da drin. Nicht, weil ich euch sehen will oder weil wir euch sehen will beim Gebet und Fasten, überhaupt nicht. War ja sehr gut besucht. Sondern der Schlüssel liegt da drin, dass du deine Segnungen, das, was du dir für dein Leben erwünscht und erhoffst, das passiert so in dem Maß, wie du dich dieser Beziehung mit dem auferstandenen Christus stellst. Wie du Ja sagst. Wer überwindet, sitzt auf dem Thron und regiert über Heiden, sagt die Offenbarung. Wer überwindet, bekommt einen neuen Namen. Wer überwindet, der ist das himmlische Manna. Wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet. Preist dem Herrn. Ihr Lieben, und Glauben, zu glauben an den Auferstandenen, das bedeutet Kraft. Und damit möchte ich zur Landung ansetzen. Ich lese euch Schriftstellen vor aus dem Neuen Testament. Das heißt, und das habe ich bei Bruder Olonska, das habe ich von ihm noch so in Erinnerung, dem früheren Präses von der Pfingstbewegung, dort, wo wir Christus kennengelernt haben, nebenbei bemerkt, heute ist der 8.11. Am 8.11.1981, das war auch ein Sonntag, meine Frau und ich getauft, zusammen mit deinem Mann, Babsi. Wir saßen auf dieser, ich habe ein Bild gesehen, da saß er mit weißen Gewändern in der damaligen Baptistenkirche der Siebenkässtraße. Ich weiß nicht, Christa, warst du da auch schon dabei? Wurden wir zusammen getauft? Eine Ladung später. Ich weiß es deswegen so genau, weil am anderen Tag, am 9.11., hat sich für mich ein Traum erfüllt. Ich war damals gerade seit September gläubig. Also hatte im September Jesus mein Leben gegeben mit einem Übergabegebet. Meine Frau auch, wir beide zusammen. Und ich wollte unbedingt endlich reisen. Ich habe eine ganze Reihe Fremdsprachen gelernt. Und jedes Mal sagt die Leute, aber das immer nur mit Papier und Korrespondenz. Und ich wollte reisen, ich wollte raus in die Welt und wollte mit Menschen reden und wollte mal die Fremdsprachen anwenden in der Verhandlung. Und haben die Leute immer gesagt, ach, sie sind doch viel zu jung, sie brauchen Erfahrung. Ich sage, ja, aber wie kriege ich denn die Erfahrung, wenn sie mich nicht rausschicken, kriege ich die Erfahrung nicht. Und ich werde gläubig, ich vergesse es nie. Ich hatte gerade ein Gespräch, 3-4 Wochen bevor ich gläubig wurde. Und da hat man zu mir gesagt, der Direktor damals von der Firma, wo ich gearbeitet habe, mit dem gleichen Spruch, wie ich eben gesagt habe, sie haben ja keine Erfahrung, jetzt waren sie mal noch außerdem sind sie erst seit ein paar Monaten hier, ich hatte erst am 1. März dort angefangen, jetzt waren sie mal noch ein halbes, dreiviertel Jahr. Ich bekehre mich 3-4 Wochen später, Ich knie mich hier in Nürnberg passiert, nicht irgendwo in Amerika, ja, hier in Nürnberg. Ich knie mich vor die Couch bei uns im Wohnzimmer, ich werde es nie vergessen. Ach bitte, ich habe sogar geweint. Ich habe gesagt, bitte lass mich endlich reisen. Ich will reisen. Ich gehe am anderen Tag in die Firma. Ich werde zum Direktor gerufen und der Direktor sagt, wissen Sie was, junger Mann, wir haben uns überlegt, Sie könnten eigentlich nach Japan. Und ich habe eine Reise bekommen nach Japan, 3 Wochen Japan. Ich sollte dort Verkäufer trainieren. Dann hat mich die Firma noch in den Crashkurs Japanisch gesteckt bei der Volkshochschule, dass ich wenigstens ein bisschen so ein paar Floskeln konnte. Und dann haben die mich 6 Wochen nach Südostasien geschickt. Die erste Station, 3 Wochen Tokio. Dann 1 Woche Taipei. Dann noch 1 Woche Singapur. Und Karachi und Islamabad. Alle möglichen Städte waren da. Ich habe damals zu Bärbel gesagt, Mensch, Schatzu, das ist ja wie... Damals gab es diese Rudi Carell-Shows. Da haben Leute dann Reisen gewonnen. Nach Tokio, nach Singapur, ja, nach Jakarta. Ich sage, wow, toll, ja, ist ja keine Urlaubsreise, okay, aber ich hatte eine klare Botschaft, einen klaren Auftrag, Traveler-Checks bekam ich und wisst ihr was, ein Tag nach meiner Taufe, also morgen sozusagen, 1981 am 9.11. bin ich in den Flieger gestiegen nach Tokio zu dieser Reise, am 8.11. getauft. Das ging am 9.9. bekehrt, am 8.11. getauft, am 9.11. diese wunderbare Gebetserhörung. Für mich hing der Himmel voller Geigen, ja. Und so ging es weiter in meinem Leben. Das sind die Siege. Bis ich dann übermütig vielleicht wurde oder was. Nee, ich möchte nicht sagen übermütig, ich wurde nicht übermütig. Ich wollte mehr von Gott. Und die Gemeinde gäbe es nicht. Und für mich ist es so ermutigend, ab und zu, wenn ich ab und zu so ein, von dir ja relativ oft, aber wenn ich merken kann, ich kann Leute auf die Spur bringen, kann Tipps geben aus der Erfahrung. Im Leben, aber mit Gott. Und das ist etwas, worüber wir so selten sprechen, ihr Lieben, diese Disziplin, dieses glaubensmäßige Durchhalten. Wir fühlen uns so schlecht, wenn wir mal nicht kommen oder wenn uns das ein oder andere nicht gelingt. Du brauchst dich nicht schlecht fühlen. Fang einfach an, diese Disziplin, diese Kultur in deinem Leben zu entwickeln. Fang's an. Darin liegt der Schlüssel. Und wenn du sagst, ich kann nicht, dann kann ich sagen, willkommen im Club. Ich kann manchmal auch nicht, aber dann betet jemand für mich und wir beten gerne für dich und ich nehme auch gerne Gebet an. Und jetzt komme ich zu den Bibelstellen und dann schließe ich ab mit diesem ganz persönlichen, privaten Aufruf, dass ihr die Delete-Taste drücken dürft und sagen dürft, Herr, ich will wieder zurück, ich will wieder glauben, auch wenn meine Gebete nicht erhört werden, aus welchen Gründen auch immer. Er hat den Masterplan, er spricht das letzte Wort. Er ist unser Souverän. Römer 15, Vers 13. Deshalb wünsche ich für euch alle, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. Das brauchen nicht wir zum Wachsen bringen. Das macht Gott. Aber wir müssen uns stellen, hingeben. 1. Korinther 1, Vers 8. Er wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben und das Ziel zu erreichen, sodass ihr vor ihm bestehen könnt, wenn er kommt. Interessanter Vers, der wäre mal was für Sergej, darüber zu predigen, welche Konstitution wir brauchen, wenn er wiederkommt. Na, Sergej, er grinst. 1. Korinther 10, Vers 13. Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Ich füge hinzu, wenn du dich zurückziehst, dann sagst du nicht, ich kann nicht mehr, sondern du sagst, ich will nicht mehr. Doch, du kannst, sage ich dir. Du kannst. Du willst nicht. Und dieses Nichtwollen ist deine Entscheidung. 1. Korinther 15, Vers 58. Meine lieben Brüder und Schwestern, bleibt fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Der redet ja wie ich. Nein, da wollen wir nicht vermessen sein. Ich rede so wie er. Ja. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Epheser 1, Vers 19. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ihr sollt es erfahren. Das ist seine Zusage. Kolosser 2, Vers 12. Denn durch die Taufe ist euer altes Leben beendet. Ihr wurdet mit Christus begraben, aber ihr seid auch mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt worden durch den Glauben an die Kraft Gottes, der Christus von den Toten auferstehen ließ. 2. Thessalonicher 1, Vers 11, saugt diese Worte auf. Deshalb beten wir immer wieder für euch, dass ihr so lebt, wie man es von Menschen erwarten kann, die von Gott auserwählt sind. Wir bitten, dass es nicht bei eurem guten Willen bleibt, sondern dass ihr auch Taten folgen lasst. Alles, was ihr im Glauben begonnen habt, sollt ihr durch Gottes Kraft auch vollenden. 2. Timotheus 2, Vers 1. Mein lieber Timotheus, werde stark im Glauben durch die Kraft, die Jesus Christus dir schenkt. 2. Timotheus 3, Vers 5, der vorletzte Vers. Nach außen tun sie zwar fromm, interessant sind die Verse 1 bis 4 in diesem Kapitel, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens, die Kraft des wirklichen Glaubens, wissen sie nichts. Er sagt, hüte dich vor solchen Menschen. Wir werden sogar aufgefordert, Männer und Frauen zu sein, ihr Lieben, die davon berichten können, was der Glaube für eine Kraft ist. Hebräer 11, Vers 35. Und einige Frauen erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörigen von Gott auferweckt wurden. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Es ist genau das, was ich hier vorgelesen habe, was mir Kraft gibt. Mich zu rechtfertigen, zu verteidigen, den einen oder anderen Angriff zu führen, verbal, um Dinge durchzusetzen. Aber es ist genau das Gleiche, was ihr auch braucht, du und ich. Und was nicht alleine geht, mit so einem Solo-Christentum, sondern nur gemeinsam und in der Gemeinschaft. Und ich sage euch, ich bin aus dieser Gebets- und Fastenwoche sehr, sehr, sehr gestärkt hervorgegangen und möchte allen danken, die daran teilgenommen haben. Ich bitte euch jetzt, dass ihr eure Augen schließt. Ich möchte jetzt ganz persönlich zu einem Aufruf einladen, dass jeder, der sich von dieser Botschaft angesprochen fühlt, der versucht war, aufzugeben, und auch derjenige, der vielleicht aufgegeben hat, ich möchte dir Raum geben, einfach Gott um Vergebung zu bitten, dass du dem Widersacher auf den Leim gegangen bist, dieser Kraft, die hier in dieser Welt herrscht, dem Fürst dieser Welt, diesen Gedanken, Versuchungen und Verlockungen, dich zu enttäuschen, zu verletzen, einfach umzukehren, zu sagen, Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich glaube dir, ich vertraue dir. Ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Vergib mir in Jesu wunderbaren Namen, wo ich abgewichen bin vom Weg, wo ich gezweifelt habe, wo ich an dir gezweifelt habe, wo ich an mir gezweifelt habe, wo ich mich verdammt habe. Vergib mir in Jesu wunderbaren Namen und gib mir eine weitere Chance, eine neue Chance in Jesu Namen. Danke, Herr. Amen.